Es ist schon eigenartig. Ich habe beim Herfahren so ein bisschen nachgedacht und festgestellt, dass ich vor 75 Jahren zum ersten Mal bei einer Aidlinger Bubenfreizeit dabei war. Was für ein Geschenk. Das ist auch ein Geschenk, dass ich hier sein darf mit den Geschwistern, in enger Verbundenheit zusammen seit vielen Jahren. Und das muss ich auch dazu sagen, ohne eine Wolke dazwischen. Das ist auch etwas Schönes. Ich möchte gerne heute ein bisschen Bibel live machen. Das heißt, da wir eigentlich durch vier Evangelien durchkommen, dass wir berührt werden von einer Persönlichkeit, die uns da entgegentritt, die jeder von uns kennt. Im Oktober 1974 wurde ein Zivilgericht in Frankreich ersucht, die Schuld für die Kreuzigung von Jesus dem römischen Gouverneur Pilatus zuzuschreiben und damit das jüdische Volk von einer Kollektivschuld freizusprechen. Initiiert wurde das von Jacques Isserny, einem Rechtsanwalt. Warum Pilatus? Wir wollen Pilatus ein gerechtes Prozessverfahren zuteilwerden lassen. Sicher hat er die Verantwortung, dass Jesus zum Tod verurteilt wurde. Aber hatte er auch eine andere Wahl? Nehmen Sie bitte einmal für 30 Minuten an, wir alle wären Prozessbeobachter. Und Pilatus wäre mein Dudesfreund gewesen und hätte sich mir gegenüber rechtfertigen wollen. Versetze dich doch mal in meine Lage. Ich war Römer, aber nicht von vornehmer Herkunft. Im Militär nur einen mittleren Rang einnehmend, diente ich in Germanien. Bei einem Romaufenthalt, da erlangte ich die Aufmerksamkeit einer jungen Römerin, die Verbindungen bis in die höchsten Kreise hatte. Claudia Procula hieß sie und war die illegitime Tochter der dritten Frau des Kaisers Tiberius. Sie war die Tochter, die Enkelin des berühmten Kaisers Augustus. Dieser Kontakt mit dem Mann an der Spitze dienten meinen Interessen in ganz unerwarteter Weise, denn im Jahre 26 wurde ich auf Empfehlung des Prätorianerpräfekten Cyan vom Kaiser zum Prokurator von Judäa berufen. Und dort war ich schon 4 Jahre lang, als man Jesus zu mir brachte. Als ganz unübliches Privileg durfte ich meine Frau mit nach Judäa nehmen. Man muss eben zur richtigen Zeit die richtigen Beziehungen mit der richtigen Familie haben. Ein Prokuratorposten war in der Regel kein Topposten. In Judäa aber bedeutete das mehr Verantwortung als sonst wo. Das hat aber meiner Eitelkeit geschmeichelt. Eitelkeit ist durchaus eine Gabe, sich noch wichtiger zu nehmen, als man sie fühlt. Ich war verantwortlich für Recht und Gesetz, für das ganze Justizsystem und für den Steuereinzug. Offen gesagt, wie manch anderer, der durch Familieneinfluss in hohe Positionen gelangte, war auch ich dem Job nicht gewachsen. Taktlos, aber ehrgeizig habe ich meinen Willen brutal durchgesetzt, um zu zeigen, wer hier das Sagen hat. Und weder Verantwortung noch Verbindlichkeit anderen gegenüber gezeigt. Aber solch persönliche Aggressivität haben auch andere gehabt, wenn das Schicksal sie in Verantwortungspositionen gespült hat, die sie nicht ausfüllen konnten. Ich bin ein gutes Beispiel dafür. Trotzdem hatte ich ganz gemischte Gefühle bei dieser Ernennung, denn ich wusste, dass die Juden von allen Untertanen des Kaisers am schwersten zu regieren sind. Meine Karriere im Dienste des Kaisers wäre gesichert, wenn ich dieses Amt gut ausfüllen und die Fehler meiner Vorgänger vermeiden würde. Es ist ein hartes Amt, aber wenn Entschiedenheit erforderlich ist, dann war ich entschlossen zu handeln. Politik ist eben doch die Kunst, das Notwendige möglich zu machen. Von dem Augenblick an jedoch, wo ich jüdischen Boden betreten hatte, lief alles schief. Ich habe einfach nicht mit dieser fanatischen Anbetung eines einzigen Gottes, mit dem Hass gegen die römische Besatzungsmacht und der geheimen Verachtung für das römische Reich gerechnet. Vor allem habe ich nicht mit Kaiphas gerechnet. Mein Vorgänger hat ihn zum hohen Priester ernannt. Ich kann ihn leider nicht aus dem Amt entfernen, denn er hat sich inzwischen ganz geschickt in das Wohlwollen des Kaisers eingeschlichen. Der Mann hat tatsächlich mehr Macht als ich. Und ich muss dir sagen, er war auch schlauer, leider. In jeder Runde durchkreuzte er meine Absichten. Zuerst versuchte er es mit einer Machtdemonstration, um zu zeigen, wer hier das Sagen hat. Ich befahl meinen Soldaten, nachts mit den Feldzeichen, die das Bild des Kaisers tragen, nach Jerusalem zu marschieren und sie ausgerechnet in den jüdischen Tempel zu bringen. Als ich Jerusalem erreichte, war damals Praxis, die römischen Standarten nicht in die Stadt hineinzutragen, weil auf ihnen eben das Bild des römischen Kaisers war, was die Juden vehement verabscheuten. Standarten im Tempelbezirk waren für sie Blasphemie, sagte doch das zweite Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. Bis dahin hatte man diese religiöse Überzeugung respektiert und deshalb in Jerusalem Standarten ohne Kaiserbild getragen. Aber ich hielt nichts von diesen überempfindlichen Juden und marschierte mit einer Legion Soldaten und den üblichen Standarten eben bei Nacht in Jerusalem ein. Ich dachte, Politik ist wie ein Hund, sie beißt nur den Ängstlichen. Als die Leute aber am nächsten Tag die Standarten entdeckten, versammelte sich eine riesige Protestmenge. Prompt ordnete der Kaiphas an, dass 2000 Juden meinen Palast umstellen und 5 Tage lang Tag und Nacht beten, bis ich drohte, sie töten zu lassen. Darauf beugten die einfach ihren Nacken und forderten mich auf, tu's doch! Die Juden waren so sicher, Grund zum Protest zu haben. Ich wusste damals noch nicht, dass der die Macht hat, an den die Menge glaubt. Eine jüdische Gesandtschaft wurde nach Caesarea zum Sitz des Gouverneurs gesandt und konnte die Entfernung der anstößigen Feldzeichen mit viel Mühe erreichen. Wütend und gedemütigt gab ich den Befehl, sie wieder vorzunehmen. Dann versuchte ich es auf die wohlwollende Tour. Es gab in Jerusalem immer Wasserprobleme. Deshalb ließ ich ein Aquädukt bauen, um Wasser in die Stadt zu schaffen. Und dachte dabei, wenn ich das zum Wohl der Leute tue, da werde ich etwas von ihrem Geld dazu benutzen und nahm Geld von ihrer Tempelsteuer als Bezahlung. Es war doch in ihrem eigenen Interesse. Politik ist doch die Kunst, sich der Leute zu bedienen. Und wieder reagierten sie mit einem Aufstand. Aber diesmal sandte ich gut verkleidete Soldaten unter die Menge. Auf ein Signal hin wandten sich meine Soldaten gegen sie, erschlugen und erstachen etliche. Ich habe es durchgesetzt. Die Wasserleitung wurde angelegt. Aber ich bekam einen gehörigen Anpfiff vom Kaiser. Dann ließ ich goldene Schilde mit Aufschrift zu Ehren des Tiberius im Palast des Herodes aufstellen. Das erregte neuen Anstoß und wieder weigerte ich mich nachzugeben. Schließlich wandten sich einflussreiche Leute an den Kaiser, der dann den Befehl gab, die Schilde wieder zurück nach Caesarea zu schaffen. Ich ließ außerdem noch Münzen mit einem römischen Kultbild prägen und war durchaus für Bestechung zugänglich. Man gönnt sich ja sonst gar nichts. Und schreckte auch vor Gewalt nicht zurück. So ging es weiter, bis Kaiphas und seine Meute mich da hatten, wo sie mich haben wollten. Mein Lieber, Zuverlässigkeit kann auch darin bestehen, dass jemand regelmäßig versagt. Während der wenigen Jahre in Judäa war ich involviert in viele ungute Auseinandersetzungen mit der Bevölkerung in jedem Distrikt meiner Provinz. Ich habe es sogar geschafft, ein Feind des Herodes zu werden. Politik ist doch eine ewige Notsituation. Zugegeben, ich war extrem, aber ich hatte es noch nicht so gesehen und auch nicht den Eindruck, irgendetwas falsch gemacht zu haben und konnte schnell anderen die Schuld zuschieben. Zu dem Zeitpunkt, da die Geschichte meinen Namen mit dem Namen Jesus verknüpfte, war ich aber ein verstörter, unsicherer Mensch und wusste, wenn ich noch mehr Fehler mache und dies dem Kaiser zu Ohren kommt, dann bin ich unten durch. Ist es nicht so? Jeder Erfolg schafft uns einen Feind. Man muss mittelmäßig sein, wenn man beliebt sein will. Und wer nicht aus der Rolle fallen möchte, der sollte keine spielen. Du hast schon von Jesus von Nazareth gehört. Wer auch nicht? Meine Frau, Claudia Procula, intelligent, gebildet, hatte eine sehr hohe Meinung von ihm. Politisch schien er durchaus harmlos zu sein. Offensichtlich zog er mit einer kleinen Gruppe von Jüngern umher und lehrte die Menschen, einander zu lieben, selbst die Feinde. Er half ihnen in ihren Nöten und Krankheiten. Er könnte doch eigentlich einen stabilisierenden Einfluss im ganzen Lande ausüben. Ich wusste zwar, dass die Priester mit scheelem Blick auf Jesus schauten, hatte aber keine Ahnung, dass sie ganz gezielt seinen Tod planten. Das erfuhr ich dann von Kaiphas am Donnerstagabend der Passahwoche. Gewöhnlich wohnte ich in Caesarea, aber während der großen jüdischen Feste ging ich immer nach Jerusalem, um an Ort und Stelle zu sein, falls Gottes auserwähltes Volk zu patriotisch würde und beschließen sollte, sich wieder einmal gegen Rom aufzulehnen. Überraschend kam Kaiphas in meine Residenz, dem Tor von Antonia, und berichtete mir von der Rolle, die ich dabei zu spielen hätte. Der Plan sah so aus: um Mitternacht soll Jesus gefangen genommen, sofort vor dem Sanhedrin verhört und höchstwahrscheinlich des Todes für schuldig befunden werden. Im Morgengrauen würde er in meinen Palast gebracht, sodass ich eine offizielle Untersuchung vornehmen und ihn dann zum Tode verurteilen könnte. Das ist nur eine Formalität, sagte Kaiphas. Ich glaube, wir verstehen uns. Und ich verstand nur zu gut. Ich verstand, was passieren würde, wenn ich nicht mitspielte und Kaiphas wieder einen seiner Berichte nach Rom schickte. In dieser Nacht fand ich nicht allzu viel Schlaf. Bei meiner wackeligen Position schien es ein leichtes für Kaiphas, mich dafür zu gewinnen, am nächsten Morgen die nächtliche Entscheidung des jüdischen Gerichtshofs einfach zu unterschreiben und zu ratifizieren. Und am Morgen waren die Priester auch wie angekündigt da. Aus Furcht, sich zu verunreinigen, weigerten sie sich, mein Haus zu betreten, verlangten aber, dass ich auf den Balkon kommen sollte, der auf den Hof hinausgeht. Ich hätte mir den Mut gewünscht, ihre beleidigenden Forderungen zu ignorieren. Es gehört tatsächlich Mut dazu, ihn auch zu zeigen. Ich trat dann auf den Balkon, blickte mit Verachtung auf sie hinab und sah zum ersten Mal den Gefangenen mit Ketten gebunden, so wie ein verschnürtes Lamm unter einem Rudel Wölfe. Welcher Kontrast! Als ich Jesus an jenem Tag vor mir stehen sah. nur eine Formalität hatte, Kaiphas gesagt, das würde die Todesstrafe bedeuten. Nur ich durfte die Todesstrafe verhängen. Anscheinend wusste meine Frau Claudia etwas darüber, weil sie nachts von Jesus träumte. Dieser Traum beunruhigte sie so sehr, dass sie ganz unüblich und im römischen System weder vorgesehen noch überhaupt erlaubt, mir während des Verfahrens eine dringliche Botschaft zukommen ließ. Habe du nichts zu schaffen mit diesem gerechten Mann? Der Ausdruck ein gerechter Mann bedeutete sehr viel für eine auf das römische Recht so stolze Römerin. Was konnte ich tun, wenn ich den Juden keinen Gefallen tat, meuterten sie, wenn ich den Wunsch Claudia Proculas nicht erfüllte und sie Rom Meldung machte, schließlich war sie aus kaiserlichem Hause, konnte ich auch meine Stellung verlieren. Mein Dilemma, der ungeheure Druck, unter dem ich an jenem Freitag stand, ganz anders dieser Jesus, eindeutig, gerade, absolut, wahrhaftig gegenüber jedermann. Der Kontrast zu mir war gewaltig. Ich dachte an meine eigenen Interesse. Sollte ich Claudia gefallen, muss ich den Juden gefallen? Und da steht Jesus, der nicht an sich dachte, sondern bis zu seinem Ende an andere, sogar an mich. Ich kann euch sagen, ich habe alles dran gesetzt, den Rat meiner Frau zu befolgen. Als die hohe jüdische Kommission anmarschiert war, sie von mir eigentlich ganz automatisch die Unterschrift und das Todesurteil über diesen Jesus erwarteten, waren sie höchst erstaunt, als ich nachhakte, wie lautet denn die Anklage? Sie hatten eine Routineunterschrift erwartet und antworteten etwas pikiert. Wenn dieser kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Das war ja keine Antwort auf meine Frage. Daraufhin sagte ich, nehmt ihr ihn hin, richtet ihn nach eurem Gesetz. Sie gaben sich nicht zufrieden. Wir dürfen niemanden töten, riefen sie. Und nannten drei Anklagepunkte: Volksverhetzung, Widerstand gegen den Steuerbescheid und die Behauptung, der Messias, ein König zu sein. Verlogene Anklage. Aber sie blieben hartnäckig. Als sie dann Galiläa erwähnten, dort war nämlich der Anfang der Jesusbewegung, da wollte ich mit diesem Jesus nichts zu tun haben und sandte ihn zuständigkeitshalber zu Herodes, dem Fürsten von Galiläa, der behandelte ihn dann wie üblich sehr arrogant und schickte ihn dann zu mir zurück. Ich suchte nach anderen Möglichkeiten. Am hohen Festtage wurde traditionell ein Gefangener freigelassen. Privilegium Paschale nannte man das. Ich schlug vor, wählt doch Jesus. Sie aber schrien, Barabbas. Nichts war es mit diesem Experiment. Dann versucht ihr es mit der Auspeitschung. Eine brutale Idee. Zwar beim Anblick des Geschlagenen musste doch Sympathie für ihn aufkommen. Selbst mich berührte das und erregte sogar bei mir Mitleid, sodass ich aufrief, Ecce homo, was für ein Mensch. Auch dem wurde, wie bei weiteren Versuchen, heftig widersprochen. Sie wollten ihren König nicht und schrien im Chor, Kreuzige, Kreuzige, wir haben keinen König, denn den Kaiser. Das hieß, wenn du den freilässt, dann bist du nicht des Kaisers Freund. Jeder, der behauptet, ein König zu sein, ist ein Rebell. Verlogene Anklage. Ich wusste, dieser Mensch ist kein Verbrecher. Ich müsste ihn freilassen. Und das war ganz meine Verantwortung, es zu tun. Aber ich wollte mir doch die Finger nicht verbrennen und merkte schnell, dass ich die Wahrheit nicht mit der Mehrheit verwechseln durfte. Verlogene Anklage. Jeder Narr konnte sie durchschauen. Ich wusste schon, die Wahrheit ist immer das erste Opfer des Krieges. Aber ich dachte, ich tue besser daran, das Verfahren abzuwickeln und dem Mann den Prozess zu machen. Ich muss, lieber Pilatus, da noch etwas für dich ausführlicher erzählen. Ich sehe auf Jesus. Das also ist Jesus von Nazareth, der Mann, den sie König der Juden nennen. Ich prüfe ihn einen Augenblick lang und frage dann fast belustigt, bist du der Judenkönig? Ich erwartete, dass er antwortet, natürlich nicht, aber er antwortet mit einer Frage, einer ungehörigen Frage, obgleich er keineswegs ungehörig sprach. Fragst du das von dir selbst oder haben es dir andere von mir gesagt? Ich bin verärgert. Wie kann er es wagen, mich damit in Verbindung zu bringen? Was bin ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk hatte ich mir ausgeliefert. Was hast du nun wirklich getan? Und er erwidert, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann würden meine Diener kämpfen, dass ich nicht ausgeliefert würde. Ich fragte mich langsam, ob die Priester nicht vielleicht doch recht hatten. Vielleicht glaubt er wirklich, er sei der Messias. So bist du doch ein König? Er antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Was Wahrheit? Ich sage dir, die beste Tarnung ist die Wahrheit, die glaubt einem keiner. Aber römische Diplomatie ist auch die Kunst, so gut zu lügen, dass einem sogar die Wahrheit geglaubt wird. Und übrigens, kennst du einen römischen Politiker, der immer die Wahrheit gesagt hat? Hast du im Gerichtssaal immer die Wahrheit gehört? Wem kann man überhaupt glauben? Fragte ich bitter und zynisch. Es war mir allerdings klar, dieser Mann ist kein Verbrecher. Ich wollte ihn wirklich freilassen und es lag ganz in meiner Verantwortung, ihn freizulassen. Der Preis der Größe heißt Verantwortung. Ich bräuchte lediglich eine Abteilung Soldaten aufmarschieren und dann den Hof säubern zu lassen. Aber sollte ich das tun und meinen Ruf aufs Spiel setzen, wenn es eine einfachere Lösung gibt? Jetzt bietet sich eine solche an, dachte ich. So könnte ich mich elegant aus der Sache retten. Eine Menschenmenge war aufgetaucht. Man forderte die jährliche Begnadigung eines Gefangenen zum Passafest. Diese Menschen würden es ganz sicher nicht gerne sehen, wenn man einen Terroristen freiließe, dachte ich. Ein gewaltiger Irrtum. In den Verliesen befand sich nämlich ein gefährlicher Mörder namens Barabbas, wegen einer Guerilla-Aktion gefangen genommen. Er war wohl ein zelotischer Offizier, der diese Aktion geleitet hat. Niemand will ihn wieder frei haben. Er ist der öffentliche Feind Nummer eins. Warum soll die Menge nicht wählen? Freiheit für ihn oder Freiheit für Jesus? Bei dieser Frage kann man doch nur Jesus wählen. Vom Balkon aus stellte ich das Volk vor die Wahl. Als ich der Menge wieder gegenüberstand und die Frage wiederholte, welchen von beiden soll ich euch losgeben, da schrien sie mir wie im Chor ins Gesicht, Barabbas. Das Glück der Masse heißt Zwang. Ich traute meinen Ohren nicht und stammelnd rief ich aus, aber was soll ich denn machen mit Jesus, den man den Messias nennt? Der Haufe schrie, kreuzige ihn, das also wollten sie. Da verstand ich, Jesus Christus ist mein Problem. Und ich dachte, ja, Pilatus, das ist dein Problem und es sieht langsam so aus, als ob du nicht in der Lage wärst, es zu lösen. Was soll denn mit Jesus geschehen? Fast war ich schon bereit nachzugeben, als mir noch eine andere Idee kam, eine brutale zwar, aber zumindest können sie das Leben dieses Mannes und meine Ehre retten. Ich befahl den Soldaten, ihn zu geißeln. Auch das muss ich für dich noch etwas ausführlicher schildern. Dieser Jesus wird ausgezogen, verspottet von zwei starken Männern mit einem Flagellum, durch unablässige Schläge getroffen, zerrissen. Wer kann da noch seinen Tod wünschen? Ich konnte fast schon hören, wie sich den Menschen der Magen umdrehen wird, wenn sie diese gebrochene, blutige Gestalt in dem Purpurgewand und einer Dornenkrone erblicken. Wie schon gesagt, Ecce Homo, seh doch, welch ein Mensch, rief ich, voll Mitleid in der Stimme. Aber bei seinen Anklägern fand sich kein Funken Mitleid. Was man hasst, das kann man nicht verstehen. Kreuzige, kreuzige, schreien sie wild. Ich rief zurück, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn. Ich finde keine Schuld an ihm. Sie schrien zurück, wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz soll er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Das erschreckte mich. Ich war zwar kein religiöser Mensch, aber die Behauptung, Gottes Sohn zu sein, jagte mir schon einen Schauer über den Rücken. Ich betrat nochmals das Richthaus, ließ den Gefangenen herholen, schickte Diener und Soldaten weg. Wir beide standen uns nun gegenüber, als gäbe es keinen anderen Menschen auf dieser Welt. Seine Ruhe erschütterte meine Psyche. Seine Furchtlosigkeit gab mir das Gefühl, ein kriechender Hund zu sein. Seine Haltung machte mich zu einem Sklaven. Auf einmal hatte ich den irrsinnigen Wunsch, aufzustehen und ihn zu grüßen. Steht Jesus vor meinem Gericht? Oder ich vor seinem? Ist er der Sohn Gottes? Ich muss es herausfinden. Von wo kommst du? Fragte ich ihn. Er gab keine Antwort. Ich will es aber unbedingt wissen. Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben? Oder Macht, dich zu kreuzigen? Als ob er meinen Bluff durchschaute, blickte er mich fast mit dem Ausdruck von Mitleid an und sagte, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben herabgegeben worden wäre. Darum, derjenige, der mich dir ausgeliefert hat, der hat größere Schuld. Und damit wusste ich nun genau, dass ich ihn entweder freilassen musste, oder ich würde nie wieder Achtung vor mir selbst haben können. Ich ging mutig hinaus vor das Volk und die wussten, was sie mir sagen wollten. Und ehe ich den Mund aufmachte, schrien sie schon, wenn du diesen loslässt, bist du nicht des Kaisers Freund. Denn wer sich selbst zum König macht, der ist doch gegen den Kaiser. Ich war geschlagen und wusste das auch. Sie haben mich in die Ecke manövriert. Geschickt hat man mich in eine Lage gebracht, wo ich nicht Gerechtigkeit walten lassen konnte, ohne anscheinend des Verrats schuldig zu werden. Das war ein Risiko, das ich nicht einzugehen wagte, nach all dem, was schon zwischen Jerusalem und Rom vorgefallen ist. Es war eine nutzlose Geste, indem ich öffentlich dann meine Hände wusch, um meine Unschuld zu demonstrieren, ein letzter dramatischer Anlauf, um sie umzustimmen. Die von ihrem eigenen Gesetz gebotene Handlung sollte ihnen demonstrieren, dass sie Unrecht tun. Schließlich war das mein letzter Ausweg, um sie mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen und Jesus frei zu bekommen. Aber es nützte alles nichts. Dann erst übergab ich Jesus zur Kreuzigung, wo Jesus hängend zwischen Himmel und Erde starb. Das ist es, was ich Pilatus getan habe. Ein Augenzeuge berichtete später, wie erregt ich damals im Palast nach draußen zur Menge ging, wieder zurück in den Palast, wieder zur Menschenmenge, nochmals nach draußen, wieder zurück. Und dann nahm ich Jesus mit nach draußen. Warum das alles nach ihm, dem ich ihn trotzdem kreuzigen ließ? Letztlich, ich wollte nichts mit diesem Jesus zu tun haben. Deshalb stelle ich mir auch selbst die Frage, was soll ich denn machen mit Jesus? Ich habe alles probiert, Aber die Umstände damals waren unkontrollierbar. Kaiphas war zu clever, die Menge war zu leicht manipulierbar und die Wahrheit war doch, Jesus war absolut keine Bedrohung für die Sicherheit des Landes, obwohl es so behauptet wurde. Als Jesus sagte, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme, da sagte ich, was Wahrheit? Wahrheit ist doch schließlich ein Geschäftsgeheimnis. Aber ich selbst war äußerst beeindruckt von Jesu Verhalten und seiner Würde. Besonders die Erwähnung, der Sohn Gottes zu sein, packte mich. Ich fand keine Schuld an ihm, nichts Todeswürdiges. Das war die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Aber Politik ist anders. Ich hätte meine Position verlieren können. Und die Politik hat gewonnen. Ist es nicht so, dass ich die Wahrheit kenne? Ein Leben ohne Wahrheit ist doch unmöglich. Ich sehe zwar, was gerecht, richtig und fair ist, wage das aber nicht zu sagen und entsprechend zu handeln, weil irgendetwas über mir bedrohlich ist. Ich realisierte, wenn ich zur Wahrheit wandere, wandere ich allein. Ihr könnt meine panische Angst spüren und die Umstände, die ich nicht kontrollieren konnte, sehen, als ich versuchte, die Wahrheit zu erfinden, die ich gerade brauchte. Ich suchte zwar die Wahrheit, finden wollte sie aber immer nur dort, wo es mir beliebte. Das ist, was geschieht, wenn man dieses Spiel mitspielt, das Jesus ans Kreuz brachte und mich, Pilatus, in immerwährende Scham und Schuld. Als Kontrast sah ich Jesus, zerschlagen, aber würdevoll, verachtet wie er war, verachtete er andere nicht. Unschuldig wie er war, drohte er nicht, trug sein Kreuz mit Wunden bedeckt, aber in perfekter Kontrolle. Und wie reagierte ich? Wie üblich, entsprechend meinem Strickmuster. Ich sagte, ich bin unschuldig am Blut dieses Gerechten. Das ist euer Tun. Ich dachte immer noch, ich wollte mit diesem Jesus nichts zu tun haben. Obwohl ich der einzige Mann in der Stadt war, der die Todesstrafe verhängen konnte. Ich habe mir selbst immer etwas vorgemacht, immer versucht, mich aus der Affäre zu ziehen. Schuldzuweisung an andere. Als sie kamen, mir Vorhaltungen zu machen wegen der ans Kreuz gehefteten Todesurteilsbegründung, Titulus genannt, da fauchte ich sie an. Quod scripsi, scripsi, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als sie mich drängten, das Grab Jesu gut zu bewahren, da antwortete ich, geht und macht ihr das Grab, so sicher wie ihr erben könnt. Immer, wenn sie etwas von mir wollten, habe ich die Verantwortung abgeschoben. Ich lebte in einer totalen Selbsttäuschung und war bis zum Ende unbelehrbar. Das Zentrum meiner falschen Selbsteinschätzung war, dass ich mich zwar immer zuständig, aber nicht verantwortlich sah. Immer waren es die Fehler der anderen. Außerdem wurde ich in ein Problem nach dem anderen gestoßen. Und wenn ich mich zur Wahrheit bekannt hätte? Bisher ließ ich nun meinen Freund Pilatus sprechen. Pilatus versuchte nichts zu tun und seine Weigerung, Jesus zu wählen, brachte Jesus ans Kreuz, brachte ihn, den Pilatus, nach seiner Abberufung im Jahre 36 nach Rom und ihn anschließend in die Verbannung nach Vienne an der Rhone. Dort verübte er wahrscheinlich Selbstmord. Nun die Frage, wie hätte ich auf diesen erschütternden Bericht meines Dudesfreundes Pilatus wohl reagiert? Hätte ich so geantwortet? Mein Freund, verstehe, du bist so verantwortlich, so schuldig, wie man nur sein kann. Und du weißt das ganz genau. Auch alle Gesten können diese Schuld nicht abwaschen. Oh ja, du kannst bei der Inschrift auf dem Kreuz deine Autorität wahren und kategorisch erklären, kurz Skripsi, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Ohne das übliche Geld für deine schwarze Kasse zu nehmen, gabst du Josef von Arimathia die Erlaubnis, den Leichnam vom Kreuz abzunehmen und ihn in seiner eigenen privaten Grabstätte beizusetzen. Du stattetest die Priester, so wollten sie es, mit einer Wache von Soldaten für die Begräbnisstätte aus, mit der Bemerkung, geht hin, sichert ihr das Grab, so gut ihr könnt. Aber wie willst du mit dieser Schuld weiterleben? Und wenn du dich zur Wahrheit bekannt hättest? Nimm einmal an, du hättest, nachdem du die Scheinheiligkeit der Ankläger durchschaut hättest, die schon in erster Instanz einfach geweigert, eine Verhandlung durchzuführen. Oder du hättest den Gefangenen noch verhört, den Unschuldigen freigelassen und jeglichen Protest mit militärischer Stärke erstickt, hättest dich vielleicht sogar auf die gleiche Seite zu Jesus gestellt und der Menge, die ihn kreuzigen wollte, erklärt, ich bin gegen euch und für ihn. Ja, wenn ihr versucht, ihn zu kreuzigen, dann tötet mich zuerst. Damit hättest du gegen große Widerstände die Wahrheit verteidigen. Aber es stimmt, dass jeder, der einmal die Gewalt als seine Methode proklamiert hat, unvermeidlich die Lüge zu seinem Prinzip wählen muss. Ich weiß zwar auch, was danach geschehen wäre. Nach dem Zeitraum, den ein Schiff nach Rom braucht, hätte der Kaiser einen Bericht aus erster Hand gehabt über dein Verhalten beim Prozess gegen Jesus. Ein Bericht, bei dem tödlicher Hass die Feder geführt hätte. Versöhnung war für diese Leute ein unbekanntes Wort. Und sie hatten keine Ahnung davon, dass bei jedem Streit die Versöhnung selbst dem leichtesten Sieg vorzuziehen ist. Nicht durch Zertrümmerung, sondern durch Versöhnung wird die Welt überwunden. Und nach der Zeit, die ein Schiff zurück nach Caesarea braucht, hättest du einen Befehl vom Kaiser erhalten, der dich deines Amtes enthoben, dir die Rückkehr nach Rom befohlen hätte, das Ende deiner Karriere, zumal dein großer Befürworter Sejan inzwischen beim Kaiser in Ungnade gefallen war. Deinem Gewissen zu folgen, hätte dich auf jeden Fall viel oder alles gekostet. Jesus wäre wohl auf jeden Fall gekreuzigt worden. Hättest du dabei trotzdem etwas gewonnen? Mein lieber Pilatus, lass uns darüber nachdenken. Als du deine Unschuld beim Tod von Jesus demonstriertest, war das ein allzu menschliches Verhalten. Es ist die Hand, die glaubt, sich reinwaschen zu können. Du wolltest unter allen Umständen nicht schuldig sein. Du wurdest aber schuldig, weil du wusstest, warum es ging und nichts getan hast, obwohl du es hättest können. Schließlich sind wir nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir zu tun unterlassen. Du bliebest passiv. Ein Mangel, der auch heute noch für viel Unglück und Leid auf dieser Welt verantwortlich ist. Man darf dir, Pilatus, der du Verantwortung übernommen hast, das nicht durchgehen lassen. Du hast dich, auch wenn du vergleichsweise mächtig warst, aus der Sache lieber herausgehalten. Die Hände in Unschuld waschen, das geht heute nicht mehr, Pilatus. Deine Hand hat zu allen Zeiten viel Unrecht ermöglicht, weil sie den Anfängen nicht gewehrt hat. Ich wasche meine Hände in Unschuld, sagt oder denkt man noch heute, obwohl man weiß, dass darüber Freund oder auch Feind leidet oder gar stirbt. Wie du, Pilatus, habe ich die Wahl der aufgepeitschten Volksmenge nie verstehen können. Propaganda ist eben die Kunst, anderen zu beweisen, dass sie unserer Meinung sind. Aber du hattest doch noch 3 Wahlalternativen. Das Leben mit geballter Faust oder Leben mit offenen Händen. Zweitens, Vertrauen auf Gott oder Vertrauen auf militärische Macht. Drittens, der Widerstandskämpfer Barabbas mit dem Schwert oder Jesus, der Mann der konsequenten Liebe. Er, der Mann der Liebe, wurde ans Kreuz geschlagen. So wie Johannes das schreibt in seinem ersten Brief. Daran haben wir erkannt, die Liebe, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Unter normalen Umständen müsste dein Prozess, lieber Pilatus, längst Vergangenheit sein. Aber nun hat Gott zu Ostern sein Urteil gesprochen und es war genau umgekehrt. Jesus bekommt das Leben, nicht der Barabbas. Mit seiner Auferstehung empfängt Jesus das Ja Gottes. Es ist der in Christus verwirklichte Sieg Gottes über den Tod. Damit ist der Prozess wieder offen. Er geht weiter und jeder Einzelne muss Stellung nehmen zu ihm, für Jesus oder für Barabbas, für den Mann der Liebe und Wahrheit oder für den Mann der Gewalt. Und Jesus wählen, das ist mehr als abstimmen. Das bedeutet, mit ihm zu leben, mit Christus auferstanden zu leben, seinen Weg als den richtigen einzuschlagen und daran festzuhalten, auch wenn tausend andere um mich herum Barabbas schreien. Jesus wählen gegen Barabbas, das heißt, ich will heute von seiner einzigartigen Liebe mein Leben und mein Handeln bestimmen lassen. Der Prozess gegen Jesus geht weiter und zugegeben, ich muss mich von dir, Pilatus, fragen lassen, auf welcher Seite ich persönlich stehe. Das Entscheidende, Pilatus, war wohl, wenn du die Wahrheit über alle eigenen Interessen gestellt hättest, dann hätte das Leben dieses Gefangenen Jesus dich völlig überzeugt. Du wolltest dann in seiner Nähe bleiben, von der Liebe ergriffen, die von ihm ausging und zu seinem Nachfolger geworden, die Wahrheit erfahren haben und erlebt, dass du eine königliche Freundschaft gewonnen hast. Nichts ist so selten wie eine echte Freundschaft. Viele würden gerne Macht und Prestige für einen einzigen guten Freund hingeben, der sie um ihrer selbst willen und nicht um ihrer Position willen liebt und schätzt. Jesus ist so ein Freund für seine Nachfolger. Und so hat er sich immer Menschen erwiesen, gegenüber erwiesen, die sich ihm ganz anvertrauen. Ich nenne euch meine Freunde, lesen wir in Johannes 15. Pilatus, wie wärest du froh geworden, weil dein Herr lebt und nun dein Freund sein würde, an jedem Tag deines Lebens, deine Schuld vergeben und du frei von Angst und Unsicherheit zur wirklichen Persönlichkeit geworden? Du hast gefragt, was soll ich denn machen mit Jesus? Und hättest jetzt erkannt, dass er auch aus Liebe zu dir auf die Erde gekommen war und auch alle deine Schuld auf sich genommen hat, dass auch für dich, den schuldigen Pilatus, er als völlig Unschuldiger. Du hättest ein neues Leben beginnen können. Wolltest du das nicht? Dein Leben mit Jesus teilen? Wolltest du das nicht? Du hättest die größte Lebensaufgabe gewonnen. Es gab keine bessere Arbeit als die ersten Nachfolger Jesu, die sich der Aufgabe verschrieben, eine heidnische Welt mit der erlösenden Botschaft von der Liebe Gottes zu durchdringen. In deiner Welt, Pilatus, da gab es zwei Realitäten. Ein sterbendes Imperium ohne Gott, das auf die Vergangenheit schaute, ohne Zukunftshoffnung. Und ein neugeborener Glaube, in dem sich Gott selbst zeigt mit Leben und Zukunft. Durch die Kreuzigung und Auferstehung Jesu, den beiden wichtigsten Ereignissen der Weltgeschichte, auch für uns persönlich die wichtigsten Ereignisse, Kreuz und Auferstehung für unsere persönliche Lebensgeschichte, war der Gottesbezug wiederhergestellt und gab uns den archimedischen Punkt, der Verantwortung und Versöhnung vereinigt, wie der große Paulus formulierte. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selbst. Und Johannes, der bestätigt das in anderen Worten. Er ist die Versöhnung für unsere Sünden, für die der ganzen Welt. Und deshalb, mein lieber Pilatus, bin ich als Botschafter der Versöhnung unterwegs, als Botschafter des Christus, der selbst die Wahrheit ist. Und diese Botschaft heißt, lasst euch versöhnen mit Gott. Pilatus, du sagtest, ecce homo, sehet, welch ein Mensch. Ich denke, dass wir beide, Pilatus, du und ich als dein Freund, noch dazufügen müssen, ecce Deus, seht, welch ein Gott. Pilatus, wenn ich dein Verhaltensmuster lebe, ist das fatal. Das spricht mich schuldig. Ich muss doch meine eigenen Entscheidungen treffen und verantworten, vor Gott und vor Menschen. Die Kräfte des Bösen versuchen zwar, mich in die falsche Richtung zu drängen und hindern mich daran, die Wahrheit über alle meine eigenen Interessen zu stellen, wollen mich auch hindern, die Wahrheit zu erfahren, diesen Jesus zu erfahren, der von sich selbst sagt, ich bin die Wahrheit und das Leben. Wenn ich die Wahrheit in der Person Jesu erkenne, erlebe ich, was er versprach. Die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist die Zusage der großen Freiheit, der Befreiung vom Urteil schuldig. Das war das große Thema der Nachfolger von Jesus, als sie 50 Tage später mit großer Freude und Begeisterung durch die Straßen Jerusalems zogen. Und Petrus mit tiefem Ernst verkündigte, ihr habt ihn den Machthabern ausgeliefert und habt ihn im Beisein von Pilatus abgelehnt, sogar noch als Pilatus ihn freilassen wollte. Aber nun kehrt um zu Gott, dass er eure Sünde vergibt. Mit anderen Worten, obwohl die Juden so waren wie Pilatus und Pilatus wie sie gleichermaßen verantwortlich, konnte ihre Schuld vergeben werden und musste nicht fort und fort gehen oder so enden wie bei Pilatus. Durch das, was Jesus tat, wurde aus dem Schuldspruch auch über meinem Leben ein Nichtschuldig. Und ich erfuhr, alle meine Wahrheiten müssen mit der Wahrheit in Verbindung stehen, sonst sind es keine Wahrheiten mehr. Die Wahrheit, Sie wissen, dass ich damit Jesus Christus meine, diese Wahrheit, die will mich und die will Sie heute bei der Hand nehmen und sicher leiten. Und wir dürfen dadurch erfahren, dass Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus geworden sind. Johannes 1. Und wir dürfen ihn immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung. Amen.